Hornbach, Bauhaus. Was ist der Unterschied zwischen euch und so dem Mainstream bekannt sind?
Auch dort kaufen Handwerker ein. Bei uns ist natürlich die Auswahl. Kunden, die Schreiner oder auch die Maler machen keine Produkte, die von der Stange sind, sondern auf die Endkunden oder Privatkunden angepasst. Uns gibt es seit 1914.
Preiserhöhungen sind, glaube ich, für viele Leute nicht mal leicht zu verstehen. Warum wird denn jetzt immer alles teurer? Warum ist das denn jetzt so?
Wir stehen natürlich auch im Wettbewerb. Wir sind ja nicht die Einzigen. Das heißt, wir müssen dann immer schauen, dass wir dem Produkt natürlich noch eine zusätzliche Wertschöpfung geben.
Lass uns mal über die Entwicklung im Handwerk da dann auch nochmal sprechen.
Das Handwerk wird ja jetzt nicht durch Innovation, durch KI ersetzt. Das Handwerk steht halt unter massivem Druck. Das ist zwar Wissen, hinschauen, aber es halt auch irgendwie hinnehmen, dass es immer weniger Handwerksbetriebe gibt.
Willkommen beim Podcast Zellen im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Helden im Handwerk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns sitzen, und zwar den Max Kipping von der Firma Kipping Baustoffe, die sich um Handwerker kümmern, sodass das Material dann auch rechtzeitig auf der Baustelle ist, sodass die Häuser und alles drumherum dann dementsprechend auch fertiggestellt werden können. Herzlich willkommen, Max, und schön, dass du dir Zeit genommen hast hier für unseren Podcast.
Vielen Dank, Lukas. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein bei euch im Podcast Helden im Handwerk und etwas über die Firma Kipping zu erzählen, aber eben auch über unsere Branche, die ja vielleicht gar nicht so im Mainstream bekannt ist. Würde ich sagen.
100%. Also es gibt ja, das ist ein guter Einstieg. Dann lass uns doch einfach mal damit starten. Du schmeißt es mir so auf den Teller. Das ist perfekt. Ja, ich mag es total gerne. Beschreib doch mal, was ihr macht im Idealfall.
Also wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und unser Hauptpunkt ist, also wir sind sozusagen ein Fachhandel für Schreiner- und Malerbedarf. Das heißt, wir liefern Produkte ans Handwerk, an das holzverarbeitende Handwerk, an Fensterbauer, an Möbeltischler, aber eben auch an Maler und Lackierer, die bei uns Pinsel kaufen, Farben, Wärmedämmung und die Schreiner im anderen Fall dann natürlich Türen, Türbeschläge, Fensterbeschläge, Elektrowerkzeuge, Arbeitskleidung. Das heißt alles rund ums Handwerk. Und wenn mich Freunde fragen oder meine Freunde sagen dann meistens, ja, das ist doch eigentlich wie ein Baumarkt, dann stimmt das so auch ähnlicherweise. Aber tatsächlich ist es ein Baumarkt für Handwerker, das heißt wirklich für die Profis, die im Jahr eben hunderte Türen verarbeiten, hunderte Fenster einbauen und die eben auch bestimmte Produkte brauchen, die man so im Baumarkt natürlich nicht finden kann.
Das ist ganz, ganz wichtig, diese Abgrenzung, weil man kennt ja das landläufig, ne? Obi, Hornbach, Bauhaus, ich nenne sie jetzt einfach mal alle so ein Stück weit, Thom gibt es ja auch noch, hau mich tot, aber das ist ja nochmal ein Unterschied. Man kennt das von so diesen Bosch-Bohrmaschinen. Da gibt es auch zwei verschiedene Farben. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Was ist der Unterschied zwischen euch und so diesen anderen, sage ich mal, die so dem Mainstream bekannt sind?
Gut, die Baumärkte haben natürlich auch dort kaufen Handwerker ein, natürlich. Bei uns ist natürlich die Auswahl. Das heißt, unsere Kunden, die Schreiner oder auch die Maler, machen keine Produkte, die von der Stange sind, sondern auf die Endkunden oder Privatkunden angepasst. Das heißt, wenn ich eine Küche vom Schreiner möchte, dann wird er die genau so designen und genau so produzieren, wie sie am besten zu dem Haus oder zu der Wohnung passt und genau die Fläche ausnutzen, die verfügbar ist. Und da kann ich als Endkunde entscheiden, ob ich die Schränke oben haben möchte, in welcher Größe, in welcher Tiefe. Und diese ganzen Teile muss natürlich der Schreiner irgendwo kaufen. Und wenn er sagt, hier, ich habe einen ganz speziellen Schubkasten für den Kunden, den muss ich entwickeln, aber mir fehlen dafür die Scharniere und die Schienen und die Beschläge, dann kommt er bestenfalls zu uns und wir finden dann genau die richtigen Beschläge, damit er das Produkt erstellen kann, das sein Kunde haben möchte.
Ist doch ein schönes Gefühl, oder?
Ja, das ist, also wir sind Lösungsanbieter. Also wir sind natürlich Produktverkäufer als Großhandel, aber wir positionieren uns durch das Fachwissen auch der Mitarbeiter, das über Jahre aufgebaut wird, durch Schulungen bei den Lieferanten, aber eben auch durch Praktika im Handwerk. Das heißt, wir schicken auch Mitarbeiter zu den Schreinern oder zu den Malern, damit die sich dort auch ein Bild vor Ort machen und wissen, was sie eigentlich verkaufen. Und dadurch können wir dann auch den Kunden bestimmte Lösungen anbieten. Und jetzt zum Thema Schubkasten. Es gibt unglaublich viele verschiedene Maße. Es gibt tausende verschiedene Beschläge dafür. Und wir helfen dann, die richtigen zu finden, sozusagen.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal von euch. Also ja, klar, Baustoffzulieferer, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber ihr seid so viel mehr als das, sondern ihr seid auch noch Versteher. Das finde ich ein extrem interessantes Konzept, weil das wusste ich vorher auch nicht in der Vorbereitung für den Podcast, dass ihr eure Mitarbeiter tatsächlich dann mal zu Praktikas schickt, zu Unternehmen. Sowas wird, keine Ahnung, wie sie alle heißen mögen, werden das niemals machen. Was macht euch da dann so besonders? Oder warum sagen die dann, okay, gut, wir machen, das ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Du bist ja Geschäftsführer von dem Unternehmen. Das ist ja nicht einfach so, dass du sagst, jetzt auf einmal ist mir was gekommen, sondern da steckt ja auch was dahinter.
Also ich meine, gut, wir sind ein 111-jähriges Familienunternehmen. Uns gibt es seit 1914. Seitdem verkaufen wir auch Beschläge, Eisenwaren und auch im Bereich der Maler- und Lackiererprodukte. Und das heißt, wir haben ja auch ein regionales Netz. Also wir sind ja, unser Standort ist in Alsfeld, in einer ländlichen Region. Dort sind wir auch vernetzt und seit 100 Jahren beliefern wir dort alle möglichen Schreinerbetriebe und Malerbetriebe. Das heißt, wir sind auch bekannt mit der Zeit und haben dort auch einfach unser Zuhause. Und dann fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, die Mitarbeiter zu den Betrieben zu schicken und zu sagen, okay, wir wollen ja die Kunden kennenlernen, aber die Kunden können uns ja auch unheimlich viel beibringen. Und wir lernen ja von den Kunden eigentlich, inwiefern wir uns anpassen müssen für die Zukunft.
Interessant, weil häufig habe ich so den Eindruck, es ist alles sehr, sehr Marketing, produktgesteuert, das von oben, von der Unternehmensführung, so top-down. Wir verkaufen jetzt nur noch diese Scharniere und wir verkaufen jetzt nur noch die Kippfenster meinetwegen, ja, obwohl das eigentlich sinnlos ist, was inzwischen so jeder weiß ein Stück weit, ja, aber das sind so Sachen, ihr beschäftigt euch damit und ihr geht auf die Kunden dann dementsprechend ein und seid am Zahn der Zeit. Finde ich ganz, ganz toll. Also kann ich schon mal da an der Stelle sagen, ist eine tolle Sache. Ja.
Dankeschön.
Gibt einem auch sicherlich ein gutes Gefühl. Jetzt sagst du, dass ihr von der Tradition her ein Familienunternehmen seid, dass ihr in der vierten Generation, wenn ich mich richtig informiert habe, inzwischen da angekommen seid. Ich kann mir vorstellen, so diese Generation-Thematik und so weiter und so fort, auch wenn ich hier Gäste sitzen habe, die dann von den Eltern den Betrieb übernehmen, das ist nicht immer so einfach, oder?
Ja, gut, die erste Frage ist immer, die man mir stellt, ist, machst du das freiwillig?
Ja, okay. Ja,
oder wurdest du gezwungen, von deinen Eltern ins Unternehmen zu gehen? Nein, tatsächlich nicht, wurde ich nicht gezwungen, aber ich wusste auch erst im Laufe des Studiums, dass ich ins Unternehmen gehen möchte. Also mit 18 wusste ich auch noch nicht, was ich machen möchte. Und bei eins war mir auch klar, ich wollte nicht unbedingt sofort ins Unternehmen einsteigen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das Familienunternehmen ist immer mit dabei, ist immer ein fester Bestandteil der Familie auch, ja, was ja auch sehr wichtig ist. Aber als Jugendlicher, wo die Eltern dann auch viel arbeiten, überlegt man dann auch, will man das auch für sich selber in Zukunft? Ja, oder stellt man sich das dann nicht eher anders vor? Aber tatsächlich wird man ja auch sehr stark davon geprägt, auch im Laufe des Lebens. Und dann hat trotzdem mein Weg irgendwann mal zurückgefunden, ehrlich gesagt.
Sehr, sehr schön. Diese ganze Familienthematik, du hast gesagt, du hast dann studiert. Ich sag mal, ein Bauingenieurstudium oder sowas war es wahrscheinlich eher nicht, sondern eher Richtung BWL, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Das ist ja dann auch eine Entscheidung, da hast du schon viel draus mitgenommen, gehe ich mal von aus. Oder würdest du sagen, Studium war für mich komplett belanglos?
Ja, also BWL-Studium, ganz klar. Weil man wollte sich auch alle Türen offen halten, also auch für mich, weil ich, klar, es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Fächer, die man studieren kann, die auch alle richtig sind. In meinem Fall hatte ich erst nach dem Abitur Zivildienst und nach dem Zivildienst wollte ich dann erstmal studieren. Und mit BWL bekommt man natürlich einen Einblick, aber es ist auch sehr viel Theorie. Ich habe in Regensburg studiert und dort waren die ersten 2 Semester nur Mathematik. Das war nur Statistik 1, 2, Mikroökonomie, Makroökonomie. Das heißt, nach einem Jahr konnte ich Ableitungen aufschreiben auf 3 Seiten mit allen möglichen Variablen, aber hatte jetzt nicht, also keinen betrieblichen Einblick. Tatsächlich hat es mir dann geholfen, durch Praktika in Unternehmensberatungen Erfahrungen zu sammeln und auch dort dann Einblicke zu gewinnen. Durch das Studium bekommt man dann, sage ich mal, eher. Also das Studium, würde ich sagen, ist ähnlich zum Unternehmer sein. Man muss immer für sich selber entscheiden, wie viel man arbeitet, wie viel man bereit ist zu arbeiten. Und auch im Studium gibt es niemanden, der einem sagt, ob man samstags lernen sollte oder nicht oder sonntags lernen sollte oder nicht. Und ich glaube, diese Eigenständigkeit oder Selbstständigkeit, die man im Studium dann so ein bisschen erfährt, die einem dann auch vielleicht gefällt oder auch nicht, die bekommt man da auf jeden Fall vermittelt.
Lass uns mal den Bogen dann zum Handwerk spannen. Ich sag mal, im Handwerk hast du natürlich eine Ausbildung zugrunde gelegt. Würdest du die Entscheidung des Studiums nochmal treffen oder um so ein Fingerspitzengefühl fürs Handwerk zu bekommen, dich vielleicht fürs Handwerk sogar entscheiden?
Also ich würde im Nachgang, ich würde im Nachgang auf jeden Fall sagen, dass man als junger Mensch viel mehr Zeit hat, als man eigentlich glaubt. Also ich weiß nicht, warum man mit 19 irgendwie im Stress ist, sich unbedingt sofort für ein Studium oder für die erstbeste Wahl zu entscheiden oder die erstbeste Möglichkeit. Ich glaube, wenn ich rückblickend das nochmal anders machen würde, dann würde ich vielleicht auch erstmal eine Ausbildung machen, würde erstmal etwas lernen und vielleicht auch im Handwerk etwas lernen. Aber damals hatte ich einfach das Verständnis noch nicht dafür. Und dann vielleicht nochmal studieren. Und dann vielleicht auch bewusster nochmal etwas zu studieren. Und vielleicht nicht das allgemeine BWL-Studium, sondern vielleicht ins duale Studium mit einem Unternehmen. Also Praxis und Theorie immer vereinbaren, verknüpfen. Das würde ich dann vielleicht nochmal in Erwägung ziehen. Weil ich glaube, gerade nach der Schule kann dann eine Ausbildung wirklich helfen, sich auch nochmal die Zeit zu nehmen, etwas zu lernen, was man auch in der Hand hat, was greifbar ist. Weil im Studium hat man ja auch immer nach 2-3 Jahren die Angst, ja, wenn ich den Abschluss nicht schaffe, dann bin ich ein gescheiterter BWL-Student. Ja, und das heißt, man hat immer alles oder nichts. Aber was man dann vielleicht im Handwerk lernt oder in anderen handwerklichen Berufen, das nimmt man ja trotzdem mit. Also das geht ja nicht verloren.
Finde ich total toll, was du sagst, weil an der Stelle hast du, das habe ich so oft hier bei den Leuten, die hier sitzen, dass sie sagen, boah, ey, keine Ahnung, Handwerk war super geil für mich und ich hatte sofort was in der Hand. Und ich verstehe dieses Fachkräftethema manchmal nicht so ganz, weil ich glaube, dieser Gedanke, geh erstmal studieren, dann machst du was Gescheites, ne? So, das ist ja total häufig in den Köpfen mit drin. Und dann denkst du dir so, boah, mein Gott, ey, schau mal, wenn du jetzt ins Handwerk gehst, und da kennst du sicherlich auch einige Handwerksunternehmer, die bei euch einkaufen, die fahren nicht mit dem Fiat 500 vor, sondern da stehen dann schon mal Autos, die sechsstellig sind oder sonst irgendetwas. Ja. Und das sehe ich so, dieses Image vom Handwerk, das stört mich echt enorm. Also das muss ich echt schon sagen.
Ja, das wird mit Sicherheit unterschätzt, auch was geleistet wird und auch was man vielleicht verdient. Wenn man direkt ins Handwerk einsteigt und auch in Zeiten des Fachkräftemangels sind natürlich Handwerksleistungen auch etwas teurer geworden. Und trotzdem kann man auch sehr erfolgreich sein und dann eben auch mit einem Sportwagen fahren. Also je nachdem, welche Hobbys man hat. Ja, aber klar gibt es Kunden bei uns, die arbeiten auf der ganzen Welt. Die sind in den USA unterwegs für ein paar Wochen, die sind dann vielleicht wieder in Asien unterwegs, die sind auf Messen und bauen sich dann auch so ein Netzwerk auf, dass sie eben den Innenausbau von bestimmten Häusern, Wohnungen oder Messebauten fertigstellen und dann auch das ganze Jahr unterwegs sind. Also es ist nicht immer so, dass die Vogelsberger Schreiner oder unsere Kunden, sage ich jetzt mal, nur zu Hause in der Werkstatt arbeiten und dann vielleicht beim Kunden sind, sondern einige kommen auch ein bisschen um die Welt. Je nachdem, auf welche Produkte oder also Endprodukte, die sich natürlich auch spezialisiert haben.
Finde ich total toll, weil dieses Work and Travel und all das Ganze, ne, das ist ja auch, du hast so viele Möglichkeiten im Handwerk, aber die Leute wissen es nicht. Wenn du mal zurück, lass uns mal zurückgehen zu eurem Unternehmen. Von der Tradition haben wir eben schon gesprochen, wir haben auch über den Familienbetrieb so ein Stück weit gesprochen. Würdest du sagen, die ganze Branche hat sich in den letzten Jahren verändert. Also wenn du jetzt mal, du bist ja vor, ich glaube, über 10 Jahren eingestiegen, richtig?
2019,
ja, siehst du mal, da bin ich sogar falsch da an der Stelle. Bisschen daneben. du bist ja da dann eingestiegen und du hast dann gesagt, okay, gut, ich mache das. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Entwicklungen damit durchgemacht. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, da wurde mir so ein bisschen Angst und Bangen. Gab es so einen Moment?
Klar, die Branche hat sich sehr stark verändert. Also als ich 2019 eingestiegen bin, im September, habe ich so 6 Monate lang noch die Firma so ganz normal erlebt, sage ich mal, mit ihren normalen in einer normalen Welt sozusagen. Und dann kam ja im Frühling 2020 die Corona-Krise. Das war dann schon so die erste Anpassung, ja, wo man sich dann auch ja an die Bedingungen, wo man sich auch einfach anpassen musste, was gerade passiert. Also die Nachfrage war natürlich groß. Viele Kunden waren im Homeoffice, haben dann angefangen, Küchen zu renovieren und so weiter. Also da war dann schon eine Dynamik und es gab auch eine gewisse Sicherheit, trotz den Gefahren durch Corona. Aber dann haben sich ja die Krisen jetzt, sage ich mal, seit 2020 immer wieder ergänzt. Also gerade als wir dachten, wir kommen aus der Corona-Krise raus, sind eben noch weitere Konflikte ausgebrochen, die uns natürlich auch getroffen haben und die auch in dem Sinne vieles verändern, was ja auch das Konsumentenverhalten angeht, durch steigende Bauzinsen, durch mangelnde Rohstoffe, durch die gestiegenen Energiepreise, hat sich das dann schon komplett verändert. Und für uns von der Herausforderung würde ich sagen, wir hatten, sage ich mal, bis 2021 Negativzinsen bei den Banken. Das heißt, wir oder auch andere Händler in dieser Branche haben dann eher die Lagerbestände hochgefahren, weil man gesagt hat, man kriegt ja keine Zinsen für das Geld, was man bei der Bank liegen lässt. Und das hat sich ja natürlich gedreht jetzt, dass wir die Lagerbestände herunterfahren, weil es ja wieder mehr Geld auf der Bank gibt. Und das muss man natürlich jonglieren. Und das sind Krisen, die auch Mitarbeiter, die Jahrzehnte bei uns waren oder bei uns sind, noch nie erlebt haben in so kurzen Zeitabschnitten. Dass das halt natürlich in den 90ern und dann in den Nullerjahren, aber das sind ja immer Krisen so alle 5 bis 10 Jahre gewesen. Und jetzt innerhalb von 5 Jahren sind auch die Preise im Holzbereich explodiert. Das heißt, wir hatten USB-Platten, die hatten täglich 2, 3 verschiedene Preisanpassungen, sodass wir dann morgens vielleicht zu teuer eingekauft hatten, um festzustellen, dass am nächsten Tag der Preis fällt. Das heißt, wir hatten auf einmal einen Lagerbestand, der viel zu hoch bewertet war und die Marktpreise sind dann wieder gefallen. Das heißt, auch bei uns mussten die Mitarbeiter im Einkauf auf ganz neue Herausforderungen agieren.
Hilft mir, also finde ich unglaublich spannend. Also das ist ja, gut, ich bin auch BWLer, so, ja. Ich bin klein tarn so ein Stück weit. Das macht natürlich schon viel mit einem Unternehmen. Dann, wenn du denkst, okay, gut, jetzt an dem einen Tag kaufe ich die USB-Platten so zu dem Preis ein, am nächsten Tag ist es günstiger, macht zum einen was mit der Unternehmensbewertung, also Unternehmensbewertung eher weniger auf kurze Sicht, aber auf lange Sicht dann schon ein Stück weit. Wie reagiert man flexibel da dann auf solche Herausforderungen?
Also erstens stellt man fest, man kann nicht in die Zukunft schauen.
Ja, klar.
Man weiß natürlich nicht, was passiert.
Das ist klar, ja.
Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns da auch total überrascht, war auch also für uns als Unternehmen auch, sage ich mal. Also ich vergleiche das immer mit den Aussichten, die noch im Sommer 21 für Deutschland gesagt wurden. Ja, dass irgendwie Wirtschaftswachstum ab 22 und Impfstoffe mit Corona und dann wird sich die Krise und dann, ja, und darauf haben wir ja auch geplant und gehofft. Und natürlich ist durch den Krieg auf die Ukraine, natürlich hat sich ja unheimlich viel verändert nochmal in kurzer Zeit. Und das sind Umstände, die kann man nicht vorhersehen. Und dann kann man sich eigentlich nur anpassen und schauen und mitverfolgen, dass man halt die Hoffnung behält, dass das alles alles gut wird.
Ja, das ist die Hoffnung behält, dass alles gut wird. Ne? Mhm. Jetzt ist es ja noch nicht vorbei.
Ne? Nein.
Immer noch den Krieg.
Ja.
Wir haben den Iran-Israel-Krieg gerade zur Zeit so ein Stück weit gehabt am Laufen. Ich weiß es nicht genau. Das sind ja alles Themen, die dann auch nicht mehr abnehmen. Man hat ja gerade so ein bisschen Eindruck mit Trump, mit den ganzen Zöllen, was da alles nochmal passiert. Auch nochmal eine spannende Entwicklung. Dann Bundesregierung, auch gewechselt. Keine Ahnung, was da passiert. Das sind ja so Ungewissheiten. Und ihr plant ja aber schon so, wahrscheinlich bei manchen Artikeln auch, macht ihr so eine Jahresanschaffung oder eine Quartalsanschaffung. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich meine, diese Krisen sind natürlich jetzt direkt, aber wirken sich natürlich schon auf die Preiserhöhungen auch aus. Ja, in der Branche, wenn Rohstoffe teurer werden, dann werden auch Produktion von Farben, von Stahl wird dann teurer. Das macht es für uns dann natürlich ein bisschen schwieriger, aber eben auch fürs Handwerk und dann eben auch für die Endkunden, die ja dann überlegen müssen, baue ich jetzt ein Haus, mache ich die Fenster neu, mache ich die Fenster nicht neu, soll ich mir jetzt eine neue Küche beim Schreiner bestellen oder vielleicht doch lieber irgendwo, wo es günstiger ist. Und gut, mit den Herausforderungen versuchen wir so umzugehen, dass wir natürlich rechtzeitig versuchen einzukaufen, aber natürlich auch vom Vertrieb her natürlich aktiver an den Markt gehen. Weil wir natürlich auch merken, okay, die Firma Kipping ist jetzt auch nicht so bekannt. Wir haben viele Produkte, wir haben viele Lösungen. Wir müssen natürlich auch selber schauen, dass wir neue Kunden akquirieren und dann natürlich aus uns herauskommen. Und trotz Krisen gibt es immer genug zu tun. Das heißt, auch für uns sagen wir, okay, wir haben viel in Digitalisierung investiert, wir haben viel in die Mitarbeiter investiert, in die Firma selbst, in Büros neu gemacht. Also das heißt, wir nutzen auch die Zeit, in der es vielleicht ruhiger wird, in der eben auch die Wirtschaft insgesamt schwächelt, um uns halt mit den Themen zu beschäftigen, bei denen wir sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht für morgen unsere Chance, aber übermorgen, nächstes Jahr, in 2 Jahren, da wollen wir ja auch so weit sein, dass wir da auch mitspielen. Und das ist dann vielleicht auch immer das Gute, dass man ja nicht, sag ich mal, wie jetzt in der aktuellen Lage, in den Weltnachrichten, sag ich mal, blockiert ist im Momentum von übereinstürzenden negativen Nachrichten, sondern dass man als Unternehmen ja sagt, okay, 26, also morgen geht auch die Sonne auf und 26 auch und 27 und wir müssen jetzt dranbleiben, dass wir an den Punkten arbeiten, die vielleicht bei uns noch nicht so gut funktionieren.
Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge.
Total interessant. Also das sind natürlich so Sachen, wenn du so ein Schlag in den Nacken bekommst, oder vielleicht ist es kein Schlag in den Nacken, aber ich übertreibe jetzt einfach mal, einen Schlag in den Nacken bekommst, dann kriegst du noch einen Stock zwischen die Beine geworfen und so weiter und so fort. Ich sehe das bei uns auch manchmal als unglaublich challenging, wenn du dann irgendwelche Punkte hast oder herausfordernd, wenn du irgendwelche Punkte hast und dann so da sitzt und so denkst, oh mein Gott, nee, schon wieder irgendeine Scheiße. Und dann merkst du aber, ja, okay, gut, es ist aber auch okay, du hast dann eine Option und eine Chance daraus und kannst daraus auch lernen, kannst dann auch daraus weiterkommen. Also gerade was du jetzt sagst mit dem, morgen geht die Sonne auch auf, das finde ich unglaublich angenehm auch zu sehen, ja okay, gut, wir sind verlässlich da an der Stelle und wir wollen das halt auch für unsere Betriebe sein, die sich bei uns ihre Materialien bestellen. Ja. Du hast ein Thema angesprochen mit den Materialien bestellen beispielsweise. Darauf mag ich gerne nochmal eingehen. Die Preiserhöhung. Preiserhöhungen sind, glaube ich, für viele Leute nicht mal leicht zu verstehen. Warum wird denn jetzt immer alles teurer? Warum ist das denn jetzt so? Wir haben über die Kriege schon gesprochen. Ich glaube, die Ursache können wir weglassen. Aber das nervt sicherlich die Handwerker, die dann bei dir auch unten, unten bestellen, oder?
Ja, also klar, das ist natürlich ja, das, also zumindest die Preise, die sich einmal erhöhen, die werden jetzt nicht nochmal gesenkt in dem Sinne. Und wir stehen natürlich auch im Wettbewerb, wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja viele Lieferanten von Baumaterial, von Stoffen, also Produkten für Schreiner und Maler. Das heißt, wir müssen dann immer schauen, dass wir dem Produkt, das wir verkaufen, natürlich noch eine zusätzliche Wertschöpfung geben oder zumindest einen zusätzlichen Wert. Das heißt, dass man nicht nur klar bei uns auch den Türgriff kauft, aber dass man eben auch den Berater, die Beratung kauft, dass man im Falle einer Reklamation jemanden am Telefon hat und dass man einfach weiß, okay, die Firma Kipping ist da und vielleicht kaufe ich dann doch mal diesen Türbeschlag bei denen, weil selbst wenn es 2-3 Euro mehr kostet, weil ich da einfach verlässliche Partner habe und eben auch Menschen. Und auch das unterscheidet uns ganz von den Online-Shops, die meistens günstiger sind. Weil die natürlich auch nur ihre Logistik auffüllen müssen, natürlich palettenweise einkaufen können natürlich sehr, sehr gute Preise machen. Aber am Ende des Tages möchte man auch als Handwerker einen Menschen am Telefon haben, der einem helfen kann und der vielleicht auch ein Problem lösen kann. Also es kann auch mal vorkommen, dass wir abends nochmal Ware ausliefern. Es kann vorkommen, dass auch mal Mitarbeiter, weil wir natürlich regional unterwegs sind, dass die auf dem Heimweg vielleicht nochmal einem Kunden was vorbeibringen, weil er es einfach unbedingt braucht für die Baustelle morgen. Und durch solche Dienstleistungen beziehungsweise Services, weil das wird ja jetzt, sage ich mal, nicht berechnet, versuchen wir uns dann auch zu differenzieren und zu sagen, okay, die Preise steigen. Wir können auch nicht alle Preise weitergeben, die uns die Industrie aufsetzt. Das heißt, da wiegen wir ja auch ab, was können wir weitergeben, was nicht. Und versuchen dann natürlich durch Leistung, ne? Also durch diese Extrameile zu sagen, okay, guck mal, wir sind doch da, wir sind flexibel, du kannst uns um 5 vor 5 anrufen und wenn du die Ware brauchst, dann bringen wir sie dir auch, ja, oder wir bringen sie dir morgen früh um 7, aber wir kriegen das schon irgendwie hin.
Das ist schön. Ich habe euer Team ja auch so ein Stück weit kennengelernt und das kann ich wirklich nur bestätigen. Wir waren ja, ihr habt eine Hausmesse gehabt, da waren wir auch zugegen und zu Gast. War eine ganz tolle Messe im Übrigen, kann ich nur jedem empfehlen. Also wer Zeit hat, dort in der Region einfach mal vorbeischauen. Die nächste ist, glaube ich, in 2 Jahren.
Ne, 2 oder 3 Jahren. Wir haben noch nicht noch keinen Termin.
Ja, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, aber du siehst engagierte Mitarbeiter und du siehst Leute, ob die da Bock drauf haben oder ob die da keinen Bock drauf haben. Das will ich sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der Menschen kaufen bei Menschen. Das sage ich immer extrem gerne. Weil du willst ja diesen persönlichen Kontakt. Du möchtest ja auch diese Beratung, auch in Zeiten von Amazon heutzutage und Online-Shops. Hat es sicherlich seine Berechtigung, dass es Online-Shops gibt. Und das ist auch vollkommen fein. Aber bei komplexeren Sachen fragst du ja eher nochmal nach. Ist das auch so eine Entwicklung, die du feststellst?
Ja, also tatsächlich so bei Standardprodukten ist natürlich der Online-Shop auch ein großer Wettbewerber, ebenso wie andere Händler. Und wir machen mit Sicherheit zur Hälfte auch Sondergeschichten eigentlich. Also wir haben ja im Lager 20.000 Artikel vor Ort und können dann über einen Nebenstamm 500.000 Artikel abrufen. Und das sind dann halt die ganzen Sondergeschichten. Je nachdem, ja, also wenn jetzt ein Schreiner die Tür produzieren möchte, dann kann die ja unterschiedliche Breiten, Längen haben. Das ist dann eine Sonderbestellung. Die können dann eigentlich nur wir dann oder andere in der Branche dann natürlich abwickeln. Und ja, so, ja, das ist so der Weg, wie wir uns dann, du würdest ja, aber ich, die Frage nochmal vielleicht, Lukas.
Alles gut, nee, führe ich weiter aus. Das ist auch vollkommen fein. Ja. Wir sind ja hier total offen. Also, wie ihr, also Menschen kaufen bei Menschen, das war so das Stichwort so ein Stück weit, ne, dass diese persönliche Beratung in Zeiten von Online-Shops aber nach wie vor wichtig ist.
Absolut.
Ja.
Also das ist ja auch bei uns, sage ich mal, die auch in der Transformation, zumindest in Veränderungen, die ich ja auch als Nachfolger miterlebt habe in der Firma, ist natürlich sind die Mitarbeiter auch am wichtigsten, auch im Verhältnis zu den Kunden. Und auch, dass man halt, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es jetzt, also dass wir jetzt keine Verkäufer sind im Sinne, wir rufen jemanden an und versuchen irgendwas aufzuschwätzen und sagen, jetzt nimm mal eine Palette davon oder so, sondern dass wir wirklich mit dem Kunden über sein Projekt reden, dass wir ihm zuhören, dass wir überlegen, was ist denn eigentlich das Passende. Also wir suchen ja das Passende und das ist vielleicht auch wieder schön mit dem Handwerk ist, dass der Schreiner wird sich keine Ware ans Lager legen, die er nicht braucht. Das heißt, er braucht in den Momenten, wo er bestimmte Projekte hat, die Ware. Und da müssen wir dann versuchen, schnell zu sein, dass wir da möglichst schnell die Produkte liefern können, aber dann auch die richtigen beraten. Das ist dann schon, ja, dadurch entsteht auch etwas. Und ich war jetzt am Samstag auf einer Hochzeit eingeladen von einem Kunden von uns, ebenso wie 10 Mitarbeiter. Und das ist so eine schöne Erfahrung. Also wir haben, ich glaube, das seit Jahren nicht mehr gehabt und jetzt so langsam fängt es wieder an. Und das war einfach auch eine schöne Anerkennung, über die jahrelange Zusammenarbeit dann auch bei dieser Hochzeit mit dabei zu sein. Ja, das heißt auch dieses Menschen kaufen bei Menschen geht dann vielleicht noch einen Schritt weiter, dass man eben nicht nur den ganzen Tag am Telefon über Projekte spricht, sondern eben sich dann auch mal privat kennenlernt und da einfach zusammen dann auch was macht.
Ich wage mal zu behaupten, es gibt das nicht bei jedem Baustoffzulieferer, möchte ich mal sagen. Wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Also ist aber ein schönes Erlebnis. Ja, und das spricht auch so ein Stück weit dafür, wie ihr so handelt. Da hast du ja natürlich auch eine Strategie dahinter. Was hast du dir dabei gedacht oder was habt ihr euch im Unternehmen dabei gedacht, diesen Menschen wirklich dann in den Vordergrund zu stellen?
Ich habe es, denke ich mal, vielleicht auch dadurch gemerkt, ich bin natürlich. Hab zuerst woanders gearbeitet, bin dann in die Firma eingestiegen dann ging es erstmal darum, ein neues ERP-System einzuführen, die Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Und ich glaube, dadurch kommt man dann immer erst an den wahren Schatz auch von der Firma, der halt eben darauf beruht, dass man eben ein zuverlässiger Partner über Jahrzehnte geworden ist, also durch alle Mitarbeiter, die in den letzten 100 Jahren in der Firma gearbeitet haben, dass wir uns da ja auch einen Ruf aufgebaut haben. Und klar, das macht dann auch den Unterschied. Ja, den Türgriff kann man überall kaufen. Man kann die Tür, also wir haben wirklich als Großhandel oder als Fachhandel wirklich keine Innovation anzubieten. Wir haben keine Produkte, die man nicht woanders auch kaufen kann. Aber wir haben halt unsere Unternehmenskultur und wir haben halt die Mitarbeiter, die eben beraten können, die bereit sind zu gucken, welche Produkte am besten passen. Und ich glaube, auch im Verhältnis, dass man ja auch mit den Fahrern, mit der gesamten Logistik, also der Kunde wird vom Kipping-Team betreut sozusagen, vom Verkäufer über den Außendienst, über die Buchhaltung, über den Fahrer von uns und kriegt halt unser Komplettpaket. Und das gefällt halt vielen Kunden zum Glück und damit können wir halt Kunden überzeugen, auch bei uns zu kaufen. Das macht dann vielleicht so ein bisschen den Unterschied. Ja.
Ich glaube, das ganz bestimmt den Unterschied macht, um ehrlich zu sein. Da braucht ihr, ich glaube, ich nicht unter den Scheffel stellen, weil das sind natürlich dann auch langjährige Partnerschaften und Kundenbeziehungen, die dadurch entstehen. Lass uns mal auf die Kunden so ein Stück weit eingehen. Also ihr seid im B2B-Geschäft unterwegs. Das heißt, Unternehmen können bei euch kaufen. Die Unternehmen haben jetzt natürlich auch unterschiedliche Größen, unterschiedliche Herausforderungen und all das Ganze, was da mit dabei gibt. Wie ist es so, eine Entwicklung von den Unternehmen zu begleiten? Ihr werdet sicherlich auch das eine oder andere Unternehmen haben, das früher mal groß war, jetzt inzwischen klein ist und umgekehrt auch. Macht das was mit euch?
Ja, also es verändert sich natürlich auch bei unserer Kundschaft sehr viel. Klar, wir haben Kunden, wenn die uns natürlich berichten, wie es früher war, ja, also vor 20, 30 Jahren, dann hatte man halt in Orten mit 500 Einwohnern vielleicht 2, 3 Schreinereien. Jetzt hat man vielleicht noch eine und die Schreinerei oder der Inhaber der Schreinerei ist dann auch schon über 70, findet keinen Nachfolger. Und dann wissen wir natürlich auch, ah ja, okay, das ist dann, wird dann, wie wird das dann weitergehen, ja? Und da machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie wir da unsere Kunden unterstützen können. Und ich glaube, so kommen wir so stückchenweise auch zu dem Grund, warum wir heute zusammensitzen. Weil das Handwerk ja so, also das Handwerk wird ja jetzt nicht durch Innovation, durch KI ersetzt, dass man jetzt sagen könnte, ja, es verändert sich was und die Technologie kommt, sondern das Handwerk wird durch den Fachkräftemangel und auch durch den demografischen Wandel in Zukunft halt auch nicht verschwinden, aber steht halt unter massiven Druck, dass wir halt als das zwar wissen, hinschauen, aber es halt auch irgendwie hinnehmen, dass es immer weniger Handwerksbetriebe gibt. Das passiert so klangheimlich, ja, das ist ja gar nicht keine gewollte Entwicklung, das ist einfach eine Entwicklung, die man jetzt feststellt, die wir ja gerne ändern wollen. Und wir merken natürlich auch für uns in Zukunft von den vielen, vielen Schreinereien und von den vielen Malerbetrieben stehen in den nächsten 10 Jahren ganz viele vor der Frage, wie sieht es mit Nachfolge aus? Wer übernimmt das? Gibt es neue Betriebe auch, die gegründet werden vielleicht? Das ist ja auch nicht, also gibt es ja auch. Aber die Anzahl ist natürlich nicht im gleichen Verhältnis wie vor 10 Jahren.
Fachkräftemangel ist überall. Also ich glaube, nicht nur Fachkräftemangel, sondern wir haben allgemeines Arbeitskräftemangel. Ich glaube, das kann man auch so sagen, ja. Ich glaube, auch viele würden einen Helfer nehmen. Diese Herausforderungen dann auch noch in der ländlichen Region sind dann wahrscheinlich auch nochmal eine Nummer wilder, oder?
Ja, also es gibt, also wir unterstützen ja auch vor Ort zum Beispiel die Holztechniklehrer. Also das sind dann die jungen Menschen, die sich fürs Schreinerhandwerk entscheiden und dann in der Holztechnik ausgebildet werden. Die versuchen wir ja auch zu unterstützen durch Arbeitskleidung, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen euch mehr Sichtbarkeit geben. Also haben wir einfach mal alle mit Arbeitskleidung ausgestattet, mit dem Logo von der Schule, Shorts, damit man auch einfach die jungen Leute erkennen kann, die sich fürs Handwerk entscheiden, um dann vielleicht auch so eine Sensibilität zu wecken. Wir haben Ausbildungsbotschafter, das sind bei uns Azubis, die in die Schulen gehen, aber dann in dem Fall eher über großen Außenhandel berichten oder Bürokaufmanagement, wo wir ja auch selber ausbilden und auch Schwierigkeiten haben, junge Auszubildende zu finden, aber wo es dann doch eine Initiative gibt von der Kreishandwerkerschaft, zu sagen, okay, wir stellen jetzt das Handwerk vor, das Malerhandwerk, Schreinerhandwerk und junge Menschen gehen in Schulen und berichten, was denn diese Ausbildung alles beinhaltet und wie toll sie ist. Und da sind ja schon so diese kleinen Antworten, die wir ja so versuchen zu geben oder zumindest, sag ich mal, die Entwicklung in irgendeiner Form zu verändern, dass wir sagen, okay, wir müssen mehr nach vorne, wir müssen raus, wir müssen berichten, wir müssen reden, wir müssen das Handwerk wieder nach vorne bringen. Und so versuchen wir das natürlich. Da, wo die ländliche Region natürlich auch eine Chance hat, ist, dass junge Menschen dort ihre Familie haben, ihre Freunde, ihre Bekannten, sie haben ihr soziales Netz. Und dann vielleicht auch gerade deswegen sagen, hey, dann ich will auch hier bleiben und da wäre eine Ausbildung eigentlich super, weil dann kann ich ja hier im Unternehmen in der Nähe irgendwo arbeiten und bin aber trotzdem da, muss jetzt nicht studieren gehen, sage ich mal nach Gießen oder Fulda oder Frankfurt oder sonst wo. Das sind ja auch so Vorteile, vielleicht für junge Menschen, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Vorteile auch da dann, vor allem in der persönlichen Bindung. Und in Großstadt ist immer alles ein Stück weit unpersönlicher, muss man natürlich auch sagen. Ne? Also wer kennt in einem Mehrfamilienhaus all seine Nachbarn in Frankfurt? Das ist eher selten, dass man die alle kennt. Auf dem Dorf kennst du die ganze Straße gefühlt. Das ist ja auch vollkommen fein. Lass uns mal über die Entwicklung im Handwerk da dann auch nochmal sprechen. Also du hast jetzt schon gesagt, es gibt ein paar Betriebe, die vor Schwierigkeiten mit der Übernahme stehen. Das seht ihr ja auch dann so ein Stück weit. Welche Richtung wird das? Glaubst du, das kann eine große Chance dann auch fürs Handwerk sein, da an der Stelle, wenn Betriebe im Prinzip es weniger werden, aber dafür hast du natürlich eine größere Marge, dann wahrscheinlich auch Angebot, Nachfrage, ganz klassisch.
Ja, also die Betriebe, ja, das ist dann eine Konsolidierung und manche Betriebe werden dann größer und können dann natürlich größere Projekte abarbeiten und aber man darf natürlich ja diese ein- bis zwei Mann-Betriebe auch nicht unterschätzen, die halt über Jahrzehnte in jeder Ortschaft oder in jeder kleinen Stadt halt auch Schreinerarbeit machen, für die dann manche Betriebe auch einfach schon zu groß sind. Die dann halt wirklich mal vor Ort kommen und mal eine Küche reparieren, ja, oder eine Tür und dann ein Schloss einbauen. Also das sind ja alles so Tätigkeiten, die werden ja fehlen. Und die größeren Betriebe, die werden ja dann auch dafür keine Zeit mehr haben, weil, also wir merken das vielleicht auch bei größeren Handwerksbetrieben, die müssen sich ja auch spezialisieren, die sind ja auch anders organisiert. Also es gibt ja den Handwerksbetrieb, wo der Chef noch selber rausfährt und dann gibt es den Handwerksbetrieb, wo der Chef im Büro sitzt. Und ich glaube, vielleicht wird dann die Entwicklung so sein, dass mehr Chefs aus dem Handwerk eher noch im Büro sitzen müssen, damit sie halt die ganzen Mitarbeiter, damit die ganze Betriebswirtschaft auch funktioniert. Werden wir ja halt jetzt ja tendenziell noch Betriebe haben, wo der Chef einfach selber noch rausfährt. Das vielleicht ja in dieser Trend oder diese Veränderung in der Branche, die gerade stattfindet und vielleicht die Betriebe, die ja die jetzt für die Zukunft dann vielleicht auch gut aufgestellt sind, sich dann rechtzeitig entschieden haben, mehr ins Büro zu gehen und zu sagen, okay, wie plane ich, wie gehe ich, wo, in welche Richtung, ja. Aber gut, das kann man jetzt, kann ich jetzt schlecht sagen.
Nee, das ist ja auch vollkommen richtig. Also es wird die kleinen Betriebe nach wie vor geben, es wird auch große Betriebe nach wie vor geben. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass weniger werden, leider so ein Stück weit. Was aber ja gar nicht heißt, dass es da keine Möglichkeiten in Zukunft gibt. Ja. Und ich glaube, auch wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, wenn man sich Stundensätze der Handwerker anschaut, die sind immens gestiegen. Natürlich, die Kosten sind auch im Allgemeinen gestiegen. Ich glaube, es gehört auch mit dazu. Du hast eben gerade schon angesprochen, Rohstoffverknappungen, Kriege, Krisensituationen, teurere Preise, Inflation, ja, auch nicht zu vergessen. Wenn ich jetzt bei dir Handwerker wäre und mich jetzt über diese gestiegenen Preise beschweren würde, was würdest du mir sagen?
Also es wäre ja schön, wenn wir die Einzigen wären, die Preise erhöhen müssen. Ja. Das ist einfach, also da haben wir als Groß-, also als Fachhandel sind wir ja ein bisschen so die Schnittstelle zwischen Industrie und Handwerk. Mhm. Und das heißt, wir sind ja in der Mitte. Das heißt, die Preise werden ja auch, sage ich mal, von der Industrie, die Industrie hat ja auch gestiegene Kosten, die müssen die natürlich auch weitergeben. Also als jetzt, sage ich mal, die Energiekosten gestiegen sind, Stromkosten, Gas, da hat natürlich die Industrie auch geeixt und gesagt, okay, jetzt produzieren wir ja zwar die gleichen Mengen, aber zu unvorstellbar hohen Kosten. Das muss weitergegeben werden. Und ich glaube auch, dass die meisten nicht alle Kosten weitergegeben haben. Dann muss natürlich der Fachhandel mitspielen und dann muss natürlich der Handwerker auch mitspielen und bestimmte Kosten sind eben da, also Mautkosten haben wir ja auch zum Beispiel in der Logistik, die sind ja auch gestiegen. Oder es gab mal eine Zeit lang Containerpreise aus China, die waren dann irgendwie für fünfmal oder sechsmal teurer als sonst. Das sind dann Kosten, die müssen wir halt in irgendeiner Form weitergeben. Die können wir dann auch als Fachhandel nicht auf unsere Kosten nehmen, sage ich jetzt mal.
Kann ich auch also, verstehen. Ihr müsst ja auch euer Brötchen und euer Brot bezahlen, ja. Kann ich total nachvollziehen.
Ja. Aber tatsächlich, ja, um da vielleicht zu ergänzen.
Bitte, gerne. Jederzeit.
Klar, dass die Preise, ja, ich meine, man kann das natürlich nicht immer alles mit Service, Dienstleistung, alles rechtfertigen. Das ist natürlich auch irgendwann, ne, ist dann auch eine Grenze erreicht. Aber da, das gehört dann vielleicht auch zu Wirtschaftskrisen dazu, dass es dann für eine Zeit eine Ungewissheit gibt, wie sich Preise entwickeln. Und deswegen, und ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr sehr stark gespürt, wo dann eben auch der Endverbraucher erstmal sagt halt, ich investiere jetzt gar nichts mehr. Ich mache, weil ich weiß nicht, ob ich eine neue Heizung kaufen soll. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Fenster kaufen soll. Also ich weiß nicht, welche Sanierungsmaßnahmen ich jetzt priorisieren soll. Also mache ich erstmal nichts. Dadurch macht das Handwerk auch erstmal nichts. Und klar, und dann sind natürlich auch die Preiserhöhungen in dem Fall reduziert ja, also wenn die Nachfrage ja dann auch runtergeht, dann dann ist man in so einem Vakuum, ja, wo man dann nicht weiß, okay, wie geht's jetzt weiter? Das war ja auch ein bisschen die Zeit letztes Jahr, wo wir dann einfach auch nur abwarten konnten, was jetzt passiert.
Ja, verstehe ich. Also das sind ja schon so Themen, die du dann mit da hast und wo du auch echt Schwierigkeiten hast, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber das muss man halt auch aushalten können und morgen geht auch wieder die Sonne auf, das habe ich gelernt, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach so. Wenn wir mal weitersehen, wie sich diese ganze Entwicklung im Handwerk dann abseits von dem Fachkräftemangel und Betriebssterben entwickelt, dann haben wir sicherlich ein großes Thema mit der KI und auch mit der Robotik in Zukunft. Würde ich mal behaupten. Merkst du da jetzt schon so einen Einzug bei den Betrieben, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also ich weiß, dass es von Caparol beispielsweise Malerroboter inzwischen gibt. Ja. Merkst du, dass sowas immer mehr kommt oder glaubst du, das dauert eher noch ein Stück weit?
Ich glaube, das dauert noch. Weil ich glaube, also zumindest die Tür muss immer noch von einem Menschen eingebaut werden. Und man möchte ja auch, und das Geschäft ist ja dann auch wieder von Mensch zu Mensch. Also klar, ich würde auch von Caparol vielleicht das Wohnzimmer streichen lassen. Ja, aber das ist ja dann, wer macht dann die Abnahme oder wen frage ich dann? Hat dann der Roboter den Fehler gemacht oder der Betrieb oder habe ich einen Fehler gemacht, weil ich hatte da einen Gegenstand im Weg? Also, ich weiß nicht, ich glaube, am Ende wird das noch einige Zeit dauern, bis die KI, also ich glaube, die KI sollte man im Handwerk nutzen als Assistent, vielleicht für Software, für Planung, für gewisse Erleichterungen im Alltag, die mit Sicherheit helfen können. Da hatte ich auch von einem Schreinerbetrieb erst vor kurzem gehört, führen jetzt eine KI-Assistenz ein am Telefon, die dann die Telefonanrufe annimmt und dann kurz einen Bericht schreibt, was der Kunde haben wollte, den Namen und so weiter. Also wirklich sehr gut gemacht. Und für die ist das gerade so eine Ergänzung, einfach eine Erleichterung für den Empfang. Zu sagen, okay, also A-Kundenanrufe oder bestimmte Anrufe nehmen wir sofort auf, manche Anrufe können wir gerade nicht annehmen, deswegen übernimmt das die KI, die kann das alles aufschreiben sozusagen und dann können die auch den Kunden zurückrufen und wissen, um was es geht. Das sind dann so Erneuerungen, wo ich sage, okay, cool, das schafft vielleicht auch Ressourcen frei, das schafft Verbesserungen und in der Robotik habe ich jetzt in unserem Umkreis noch nichts mitbekommen. Vielleicht Exoskelett ist so ein Thema. Und dann gibt es da noch weitere Skelette, ne, für den Rücken, für die Beine. Das sind dann vielleicht so Themen. Vielleicht dadurch, dass da manche Handwerker vielleicht auch, also die meisten arbeiten ja auch gerne so lange, wie sie können oder wie es ihnen Spaß macht. Und vielleicht ist dann so ein Exoskelett vielleicht eine Ergänzung, ja, wo man sich dann halt vielleicht unterstützt wird, wenn man jeden Tag 10 Kilometer läuft, dann wird man mit einem Exoskelett vielleicht auch nochmal unterstützt. Das macht das Arbeiten dann vielleicht leichter. Ich weiß nicht, also das sind jetzt nur so...
das ist schon richtig. Also ich glaube, was so diese KI angeht und diese ganzen Themen da drumherum angeht, das wird eine Entwicklung sein mit der KI, das können wir nicht aufhalten. Ich glaube, das wird auch nicht passieren, dass wir das großartig aufhalten können. Ich glaube, wir werden Herausforderungen dann in der Robotik so ein Stück weit haben. Ich glaube... In der Robotik sind wir hier in Deutschland noch ein Stück zurück, sage ich mal. Wenn ich so nach China schaue oder sowas, dann sieht das Ganze wahrscheinlich schon ganz anders aus. Wir Deutschen sind ja in der Regel immer eher zurückhaltend, was solche Themen angeht. Das heißt, ich glaube auch, dass es noch ein bisschen dauern wird. Aber sobald, glaube ich, das Haus günstiger ist, mit einem Roboter bauen zu lassen, als mit einem Menschen, wird sich der ein oder andere doch den Einsatz von einem Roboter nochmal überlegen. Ja.
Ja, das, also ich glaube auch, also das wird sich halt ergänzen irgendwie, aber ich glaube bis dahin. Ich meine, bei uns in ländlichen Regionen gibt es ja auch kein gutes Netz. Und von daher, glaube ich, wenn manche technologischen Erweiterungen, also dass das Haus dann von einem Roboter gebaut wird, der keine Internetverbindung hat, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher gibt es noch Hoffnung in Gegenden, wo es keinen Rundfunk gibt und keinen Internetempfang.
Kann ja auch nur Unterstützung sein. Ist ja nicht immer alles schlecht. Ja? Müssen wir keinen Leuten Angst machen, um Gottes Willen. Darum geht es gar nicht. Aber ja, zu 100%. Das ist schon lustig. Also ich glaube, das wird echt herausfordernd und auch echt spannend sein. Und gerade für die, ich sag mal, alteingesessenen Handwerker wird das sicherlich eine große Erneuerung sein. Aber wir sehen jetzt schon gerade, wohin das geht. Du hast den Anrufassistent, Hallo Petra, glaube ich, heißt dieses ganze Produkt, so hast du angesprochen. Das sind die Entwicklungen, die werden jetzt nach und nach in den Markt kommen. Ich kenne auch noch 2, 3 weitere Anbieter, die da echt toll sind auch, wirklich, die gut auf KI setzen. Und das wird echt schon cool sein und wird auch spannend sein, das weiterzuverfolgen. Was wünschst du dir so ein Stück weit fürs Handwerk, für die Zukunft?
Also ich meine, wir hatten uns ja auf der Hausmesse getroffen und wir haben, und das war ja auch toll, wir haben ja extra, also die Hausmesse ist sozusagen für alle unsere Schreiner- und Malerkunden ein Event auf 2 Tage verteilt. Da kommen ca. 60 Lieferanten, die Produkte vorstellen. Und für dieses Format, jetzt dieses Jahr haben wir uns gesagt, okay, wir möchten auch Vorträge anbieten. Und deswegen sind wir ja dann auch in Kontakt gekommen, weil du einfach die Themen auch ansprichst, die meiner Meinung nach wichtig sind und die auch gar nicht wirklich, also nicht genug wahrgenommen werden. Zum einen Nachfolge im Handwerk und Social Media fürs Handwerk. Und da würde ich mir wünschen, dass das Thema einfach ernster genommen wird. Also, dass die Themen Nachfolge, aber auch Social Media, auch aus dem Grund, wir merken es jetzt gerade selber, weil wir selber unterwegs sind, auf Instagram und Videos posten und auch einfach merken, dass ja, also die Kreation von Videos macht Spaß, aber gleichzeitig bekommen wir auch unheimlich viel positives Feedback um uns herum von Mitarbeitern, von Kunden, von Bekannten und auch über Bewerber. Und das ist so ein Thema, ich glaube, das wird total unterschätzt, auch fürs Handwerk. Und da könnte man viel, weil da ist es ja egal, wo man ist, ob man jetzt in Frankfurt ist oder in Berlin oder irgendwo in Alsfeld. Ja, man kann übers Internet, über Instagram die ganze Welt erreichen, sozusagen. Und das, glaube ich, wäre so ein Hebel, trotz aller demografischen Wandel und Fachkräftemangel und so weiter, glaube ich, das ist noch so ein Hebel, den nutzt man noch gar nicht genug. Ohne jetzt so, ja.
Stimme ich dir zu. Also ich bin ja ein großer Verfechter davon, das weißt du ja schon.
Ja, also war jetzt nicht vorbereitet, aber nein,
alles gut.
Das denke ich wirklich, dass man einfach, ne, auch einfach anfangen sollte. Und weil es gibt ja auch einige, ich meine, Jonas Winkler war ja auch bei uns auf der Fachmesse und hat ja auch über die Nachfolge im Handwerk gesprochen und auch seine Leidenschaft. Und genau solche Vorbilder gibt es im Handwerk heutzutage, mit denen sich dann vielleicht junge Menschen begeistern lassen fürs Schreinerhandwerk. Und er macht das ja wirklich ganz toll. Und ich glaube, die Betriebe selber und nicht vielleicht auch vor dem Hintergrund jetzt von bei uns, jeder muss ja seinen authentischen Charakter da rausbringen. Also man kann ja kein Video nach Schema F machen, sondern muss ja irgendwie gucken, dass das authentisch ist. Und tatsächlich sind die Videos bei uns, die jetzt so ganz gut gelaufen sind, die, wo wir auch Spaß hatten, die zu machen, wo wir im Team mit den Mitarbeitern selber unsere rote Linie, sage ich mal, festgestellt haben zwischen, okay, ist das jetzt lustig, lächerlich oder ist das noch gut? Ja, passt das? Ja, und das ist ja so eine coole Zusammenarbeit intern, sage ich mal. Und diese Videos kommen gut an. Das Feedback ist positiv. Also machen wir natürlich weiter und merken, dass sich da halt auch für uns ein bisschen was verändert, dass wir auch anders wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, das muss man, sollte man unbedingt ernst nehmen. Und man muss sich damit beschäftigen und einfach loslegen, ne?
So. Ich hätte es nicht besser sagen können, Max, um ehrlich zu sein. Also ist perfekt. Ja, okay. Also ich glaube, dieses Fachkräftethematik, also ja, wir sprechen immer wieder, wir sagen ja, schließen wir ab, aber wir kommen nicht drum rum. Und eine Sache, die mich wirklich, was ich mir wünsche, nicht nur vom Handwerk, sondern allgemein ist, dass das Handwerk auch wieder den Stolz nach außen zeigt. Ich glaube, das ist ausschlaggebend, weil Handwerker können stolz auf ihre Arbeiten, auf ihre Leistung sein, weil die jeden Tag etwas schaffen. Die fangen morgens an, die Baustelle ist blank und abends steht was. Und das ist etwas, was man nach außen zeigen kann, wo man auch eine persönliche Genugtuung auf jeden Fall da an der Stelle hat, Nummer eins. Und Nummer zwei finde ich einfach von der Gesellschaft, wir alle wissen, dass wir einen demografischen Wandel haben und unglaublich große Themen haben, aber du hast in dieser gesamten Thematik jetzt, sorry, ich komme auf die Wahlen zu sprechen und so weiter und so fort, du hast relativ wenig Richtung Ausrichtung, Richtung Jugend gehört oder dann halt auch das Thema Fachkräftemangel. Das waren keine präsenten Themen, sondern da ging es dann eher um Migration oder was auch immer und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich super, super schade, dass alle wissen, dass es kommt. Die Zahlen sind ganz klar. Mhm. Nur wir setzen uns hin, so ein bisschen Vogelstrauß-Prinzip, stecken den Kopf in den Sand und sagen, nee, gibt's gar nicht. Ist noch nie passiert und es kommt was auf uns zu. Und ich glaube, das können wir auch sagen, es kommt auf uns alle zu. Es kommt auf euch zu als Lieferant, als Zulieferer. Es kommt auf uns zu, die mit Handwerkern zusammenarbeiten, weil es weniger Handwerker geben wird. Es kommt auf jeden Einzelnen, in jeder einzelnen Branche auch zu, weil es weniger Mitarbeiter geben wird, die auch die Arbeit erledigen können. Und ich glaube, das sehe ich zu 100% genauso, unterschreibe ich in allen Punkten, die du gesagt hast. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie sich diese Thematik lösen lässt, wenn wir nicht alle aufwachen, weil es halt auch eben Betriebe gibt oder andere Industriezweige, die sich dieser Thematik mit Social Media oder mit Außendarstellung eben schon sehr wohl bewusst sind und da schon lange was machen. Und leider ist es manchmal so, dass im Handwerk das halt eben nicht gemacht wird.
Da habt ihr ja viel, hast du ja am meisten Erfahrung. Oder du merkst ja auch, wie die Tendenz steigt.
Wir merken es bei uns enorm.
Ja, dass man sich ja immer mehr dafür interessiert. Und es ist ja ein Teil der Lösung. Ich glaube, also man kann nicht eine große, ganz große Lösung aus der Politik erwarten, dass da jetzt wirklich ein Weg freigeschaffen wird. Aber man merkt ja durch deinen Einsatz, durch den Einsatz der Innung, der Kreishandwerkerschaften, dass also die Schulen auch, ja, die auszubildenden Schulen, dass klar, es wird zwar hingenommen, dass dann Jahrgänge vielleicht aufgelöst werden, weil nicht genügend Schüler teilnehmen.
Schaut dir das mal an. Das ist doch furchtbar.
Aber dadurch, dass wir, ja, und dadurch, dass wir, aber jetzt, glaube ich, ist schon eine Sensibilität da, dass ja die Schulen, Social Media, die Handwerkerschaften, die Innungen, vielleicht auch ne, Händler wie wir, dass wir halt so langsam aus unserem Schlaf aufwachen. Ich meine, das ist ja auch eine Branche, sage ich mal, die ja sehr stabil ist. Die lässt sich ja auch nie umstürmen, sage ich jetzt mal. Die ist ja sehr immer fest, auch, denke ich mal, mit beiden Füßen da. Und irgendwie wird das schon klappen. Aber ich denke mal, so die wichtigsten Dinge sind, die Mittel zu nutzen, die man halt heutzutage hat.
Ja. Das sage ich jede Woche gefühlt. Also es ist wirklich so. Aber ja, mein Gott, also es ist auch vollkommen okay. Ne? Ich glaube, das Handwerk lernt gerade unglaublich viel. Das Handwerk lernt auch mit, es war ja in der Vergangenheit immer so, dass das Handwerk sich angepasst hat. Mhm. Und es wird sich auf die neuen Herausforderungen anpassen. Es wird auch tolle neue Sachen geben. Es wird auch wirklich tolle neue Wege gehen. Jede Krise ist eine Chance. Und wie du so schön gesagt hast, morgen geht auch noch die Sonne auf.
Morgen geht auch noch die Sonne auf, genau.
Gut, Max, ich bin echt froh, dass wir Zeit gefunden haben, eine Runde zu quatschen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich hier bei dir, dass du uns hier besucht hast und den Einblick mal auch in die Sicht eines Zulieferers gegeben hast, eines Großhandels gegeben hast, dass es halt mit den Preisen nicht immer alles so einfach ist. Und auch, muss man ganz ehrlich sagen, dass bei euch die Persönlichkeit im Vordergrund steht und die Menschen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, davon könnten sich, wenn das mehr machen würden, könnten sich einigen eine Scheibe von abschneiden, weil auch dann wird es im Handwerk ein Stück weit besser gehen.
Ja, vielen Dank, Lukas. Hat mich sehr gefreut. Ja, wir schauen nach vorne, es wird besser. Du packst an, wir packen an. Es gibt so viele Menschen auch im Handwerk, die jeden Tag anpacken. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, was wir alles leisten können, was wir alles verändern können, auch dann gibt es einen Weg. Ja, genau. Vielleicht der Weg ist das Ziel. Gleich noch so als kleiner Spruch.
Machen wir nochmal die Shownotes. Genauso genau. Im Übrigen wie eure Homepage. Mhm. Die Karl Kipping natürlich auch. Social Gerne. Media Accounts packen wir alles bei euch in die Shownotes rein, damit ihr euch mal die Videos anschauen könnt. Und folgen und teilen und so weiter und so fort hat noch niemandem geschadet. Deswegen viel Spaß damit und euch alles Gute da draußen.
Alles Gute. Ciao.